Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, euch zu sehen. Zwei wichtige Persönlichkeiten sind auf jeden Fall heute Morgen schon mal da. Der Herr Jesus, also ich meine das ernst, ne? Der ist hier, ihr wisst das. So ganz richtig, ganz real, nicht sichtbar, aber er ist da, extra für uns. Und du bist auch da, das ist super. Und ich hoffe, dass ihr beide heute Morgen eine gute Begegnung habt. Du und der Herr Jesus. Wir haben ein Thema, was so ein bisschen salopp kommt. Ein Chef zum Verlieben. Weiß nicht, ob das auf euren Chef zutrifft, den ihr so habt. Manche haben ja nur noch, sind als Rentner, haben zu Hause nur noch ihren Partner als Chef oder so. Aber vor rund 20 Jahren, die Älteren unter uns erinnern sich, kam dieser Film ins Kino. Und viele haben ihn mit Begeisterung geguckt. Ein Chef zum Verlieben. Mit Sandra Bullock und Hugh Grant in den Hauptrollen. Sie, eine sehr engagierte, passionierte Anwältin, spielt sie dort. Die setzt sich ein für soziale Gerechtigkeit, sozialen Frieden, für Wohnungsbau und für den Erhalt von historisch wertvollen Gebäuden in der Stadt. Und er, so ein richtiger Chef, ja, von einem großen Konzern, und die sind gerade dabei, die ganzen Gebäude abzureißen, die sie eigentlich retten will. Hollywood lässt grüßen, und obwohl sie ihn eigentlich wegen seiner völlig abstrusen Lebenseinstellung und politischen Haltung verabscheut, verliebt sie sich aber irgendwie in ihn. Und ja, das geht dann natürlich noch ein bisschen hin und her, Irrungen und Wirrungen, so ähnlich wie bei Shakespeare. Schlussendlich stellt sie fest, dass er ja doch gar nicht so schrecklich ist, wie sie irgendwie immer gedacht hat. Naja, und natürlich kriegen sie sich am Schluss. Und ich habe so gedacht, wenn dieser Effekt heute Morgen bei dir und bei uns eintritt, dass du am Ende des Gottesdienstes ein neues Bild von deinem Chef hast, von unserem großen Gott, von dem Herrn Jesus, dann ist ein Ziel dieser Predigt auf jeden Fall schon mal erreicht. Was denkst du über Gott? Ich weiß nicht, ob du damit klarkommst, dass ich ihn einfach mal Chef nenne, aber was denkst du eigentlich über den? Ist das für dich so der alte Mann mit Rauschebart, der irgendwo auf so einem goldenen Thron über den Wolken sitzt? Oder ist das so ein reicher, mächtiger Regent, so ein Chef, der im Grunde eigentlich nur Dinge macht, die du denkst, ach, wieso macht er das so? Wieso ändert er nicht alles Mögliche in dieser Welt? Wieso macht er nicht das, was mir wichtig ist? Ist das so einer? Traust du diesem Gott vielleicht im Grunde deiner Seele nicht so richtig über den Weg? Unterliegt alles, was er sagt, deinem Generalverdacht, dass er im Grunde seines Wesens eigentlich nichts Gutes im Schilde führt? Ich mute dir jetzt was zu und Ihnen. Wir lesen jetzt einen Text hier vorne, kann man es mitlesen, der zunächst mal vielleicht den inneren Widerstand, wenn er denn da ist, gegen diesen Gott, diese Vorwürfe vielleicht sogar noch ein bisschen verstärkt zunächst. Wir tun uns das ruhig mal drauf, Lukas 12, Abvers 35, nach der neuen Genfer Übersetzung. Jesus sagt Folgendes, er sagt, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten, und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen. Wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie da zu preisen. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, in welcher Stunde ein Dieb kommt, würde nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So sollt auch ihr ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Petrus fragte, Herr, Meinst du jetzt mit diesem Vergleich nur uns oder auch alle anderen? Darauf sagte der Herr Folgendes: Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen zuzuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist der Diener da zu preisen? Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Diener sich aber sagt, ach, mein Herr, der kommt doch noch lange nicht, und anfängt, die Knechte und die Mägde zu schlagen, während er selbst schwelgt und prasst und sich volltrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet, und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet, und er wird den Diener in Stücke hauen lassen und ihn dasselbe Los bereiten wie den Ungläubigen. Der Diener, der den Willen seines Herrn kennt und sich nicht auf sein Kommen vorbereitet und nicht tut, was sein Herr will, der wird hart bestraft werden. Wer hingegen den Willen des Herrn nicht kennt und etwas tut, was strafverdient, wird weniger hart bestraft werden. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert, und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Jo, das lassen wir erstmal sacken. Was ist das für ein Betriebsklima? Nun, der Chef, dieser Herr, in dieser Geschichte, die Jesus da so beispielhaft erzählt, der sitzt nicht in Manhattan, nicht in New York. Der sitzt auch nicht in Frankfurt im Bankenviertel und auch nicht sonst wo in Mittelhessen in einer kleinen Stadt. Der Herr in dieser Geschichte, der lebt im Orient. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, also schon ziemlich weit weg von unserem Erleben, von unserem normalen Alltag. Da tickten die Uhren doch ein ganz klein bisschen anders. Dieser Herr ist sozusagen ein Verantwortungsträger par excellence, ein Sippenvorstein, ein Hausherr, verantwortlich für seine gesamte Familie mit Wohl und Wehe, für seine Bediensteten bis hin zu den Sklaven. Er muss viele, viele hungrige Mäuler stopfen, dafür sorgen, dass die Tag für Tag durchkommen, trägt große soziale Verantwortung für viele Menschen, ist Versorger, Beschützer, all das in einem. Das ist dieser Herr, um den es da geht. Und dieser Chef ist zu einer Party eingeladen, zu einer Hochzeit. Und naja, es wird spät, man feiert gerne schon mal in den nächsten Tag hinein, machen wir heute auch noch. Vielleicht wird sogar früher morgen. Und seine Dienerschaft, die warten, so heißt es hier, auf seine Rückkehr. Und es ist sehr spannend zu entdecken, auf welche Weise sie das tun, wie sie das machen. Das heißt hier mit brennenden Öllampen und arbeitsbereit, also Lenden gegürtet, auch so ein Bild aus der Kultur von damals. Wir würden heute sagen, in Arbeitsklamotten und auf Rufbereitschaft, ja. Smartphone immer auf dem Tisch, wenn was läuft, dann sind wir da. Spannend ist hier, dass die nicht nur warten, man kann dieses Wort sogar mit erwarten übersetzen und das drückt es vielleicht sogar viel besser aus. Die erwarten ihn, die gucken ständig auf die Uhr und sagen, wann kommt er denn nun? Und man fragt sich, warum? Wieso sind die so heiß darauf, dass der endlich kommt? Also kann die Belegschaft nicht einfach Feierabend machen, während der Chef da am Feiern ist? Die könnten sich doch schon längst mal in die Kiste legen, morgen ist ja auch wieder ein Tag. Jesus erzählt, dass die Rückkehr dieses Chefs zu einer sehr unerwarteten Zeit passiert. Er vergleicht es ja mit so einem Einbrecher und sagt, keiner weiß so richtig wann, eher zu einem Moment, wo man es nicht denkt. Unerwartete Zeit. Und zwar kommt dieser Chef, und das ist hier das Bemerkenswerte, er kommt nicht, nachdem die Hochzeit zu Ende ist. Das Wort, was da steht, kann man auch übersetzen, er zieht sich von der Feier zurück. Der Chef verlässt die Party mitten in der größten Stimmung. Und er kehrt heim, während das Fest noch im Gange ist. Und das irritiert die Leute, die das gehört haben. Die sagen, hä, was ist das denn für eine komische Geschichte? Wo lebst du, Jesus? Auf welchem Planeten? Die Dienerschaft sitzt da und wartet, statt ins Bett zu gehen, regelrecht sehnsüchtig, hoffnungsvoll. Warum? Und der Chef verlässt die Feier vorzeitig? Hatte der Magenprobleme oder was war mit dem los? Wieso geht der schon so früh auf den Heimweg? Dann klopft dieser Herr an seine eigene Tür. Weiß nicht, ob ihr bei euch mal selber angeklopft habt. Warum? Der ruft nicht und sagt, ey, mach mal auf, hab einen Schlüssel vergessen. Und wenn er ihn mit hatte, er bedient sich auch nicht des Schlüssels. Er klopft. Seltsam. So als sei er Gast im eigenen Heim. Er verschafft sich auch nicht gewaltsam Zutritt. Er bittet förmlich um Einlass, als wäre er ein Reisender, ein Fremder. Nun, die Belegschaft jedenfalls rechnet mit ihm und als er klopft, beim ersten Klopfen, reißen sie förmlich die Tür auf und der Chef wird fröhlich mit Begeisterung willkommen geheißen. Und wisst ihr, diese Geschichte, dieses Bild, was Jesus da malt, das zeichnet einen Herrn, einen Chef, der bei seinen Leuten extrem beliebt ist. Die haben den total ins Herz geschlossen. Die freuen sich über seine Rückkehr, die tun alles für ihn, die schlagen sich die Nacht für ihn um die Ohren. Und man kann jetzt zwischen den Zeilen sich überlegen, was heißt das denn? Warum machen die das? Das sagt ja was über den Charakter dieses Chefs aus, oder? Offenbar ist dieser Chef kein Ekel, sondern ein ganz, ganz netter. Der nutzt seine Leute scheinbar nicht aus, sondern der ist überaus großzügig. Der verlangt nie mehr, als die Leute leisten können. Und der zahlt pünktlich, der zahlt fair. Der behandelt sie auch nicht von oben herab, senkt nicht ständig den Daumen, der nimmt sie ernst. Ja, der lässt sie mitreden, der hat Verständnis für ihre Sorgen und ihre Probleme. Also so ein richtig guter Chef, so wie man sich selber einen wünscht. Einen, den man mag, den man respektiert, weil er auch eine Respektsperson ist, aber für den man gern arbeitet. Und dann passiert ja in dieser Geschichte was, was in unserer Zeit vielleicht nicht völlig abwegig, aber in der damaligen Zeit, versetzen wir uns kurz zurück, undenkbar war. Dieser heimkehrende Chef bindet sich mitten in der Nacht eine Schürze um. Das Ding hat der noch nie im Leben sonst in der Hand gehabt, würde man sagen, ja. Und dann fängt er an, seiner Belegschaft da den Tisch zu decken. Für einen Hausherrn von damals unmöglich. Ja. Patriarchalischer Kulturkreis. Und die Leutchen hier können sich einfach an den Tisch setzen, würden wir heute sagen. Damals haben die ja mehr so gelegen, ne, auf diesen Sofas, kennt ihr vielleicht. Und sie können sich vom Chef persönlich dienen lassen. Er deckt ihnen den Tisch, er tut ihnen was auf den Teller. Was serviert er eigentlich? Hatte der Imbiss noch offen? Oder steht ja nicht, dass er in die Küche lief. Ne? Das wäre damals ein ziemliches Unterfangen. Da drehst du ja nicht einfach am Herd. Da hätte er erstmal Feuer machen müssen. Dann hätte er irgendwie ein Tier schlachten und oder zumindest Mehl kneten müssen. Macht er gar nicht. Was hat er denn überhaupt für Essen bei sich? Der Chef serviert offensichtlich vom Hochzeitsmenü. Was auch sonst. Der hat von der Feier ganz erlesene Sachen mitgebracht. Und das teilt er jetzt mit seinen Leuten und feiert mit ihnen das Fest weiter. Mit Sklaven, wohlgemerkt. Die Hierarchie in einem jüdischen Haushalt war relativ gut geregelt und geordnet. Der Hausherr stand also ganz oben und die Hausherrin direkt danach, die gemeinsamen Kinder, die es gab. Dann gab es oft einen Verwalter, einen Aufseher, dann Lohnarbeiter, Tagelöhner und irgendwann ganz hinten kamen dann die Sklaven. Und hier geht es um die Sklaven. Es wird den Sklaven der Tisch gedeckt vom Chef. Er bedient sie. Und wisst ihr, da an dem Moment ist mir klar geworden, warum die wach bleiben. Da würde ich auch wach bleiben, oder? Jetzt versteht man, was die Leute dienstbereit hält, warum sie sich da nicht einfach ihre Arbeitsklamotten entledigen. Die kennen das Betriebsklima. Die kennen ihren Chef. Und die wissen ganz genau, wenn der sagt, bleibt wach, bis ich komme, dann lohnt sich das. Dann werde ich nichts dafür tun, hier nicht dabei zu sein. Ich will das um gar keinen Preis auf der Welt verpassen. Das wäre doch furchtbar. Ein früherer Bundesminister hat damals in der Nacht des 9. November folgenden Spruch geprägt, fand ich immer sehr lustig. Er sagte, wer diese Nacht verschläft, ist ein historischer Penner. War Norbert Blüm, fand ich süß, das Zitat. Das lohnt sich, wach zu bleiben. Und Jesus münzt ja diese Geschichte auf seine eigene Rückkehr in diese Welt. Das ist uns, glaube ich, allen irgendwie klar. Als Menschen des Glaubens vergleicht er uns mit jenen Sklaven, mit Menschen, die einen echt tollen, super netten Chef haben. Einen, der liebenswert ist, sehr treu, gütig, hingebungsvoll, zuverlässig, wahrhaftig, interessiert, offen, herzlich, großzügig, gnädig. Zähl auf, was dir einfällt. Also einen Chef, auf den man echt gerne wartet, weil man weiß, was einen erwartet. Seid bereit, sagt Jesus in diesem Text. Und das ist keine Drohung. Schreib's dir in dein Herz. Das ist keine Drohung. Sei bereit. Das ist eine Verheißung. Seid bereit. Jesus stellt etwas in Aussicht, ihr Lieben. Es lohnt sich unbedingt, wach zu sein, denn wer das verpennt, dem entgeht etwas wahnsinnig Tolles. Und ich weiß nicht, welchen Jesus du erwartest, wenn du ihn überhaupt erwartest. Einen bedrohlichen, einen, vor dem du die Pobacken zusammenkneifst und denkst, mal gucken, was da für ein Donnerwetter kommt. Oder einen, der extra für dich und viele andere die Party verlässt, um dir ein Festmenü aufzutischen und mit dir zu feiern. Guck mal noch auf den zweiten Teil dieser Geschichte unter dem Stichwort Arbeitsmoral. Wer für so einen Chef nicht gerne arbeitet, dem ist eigentlich nicht zu helfen, oder? Der zweite Teil dieses Textes, da zieht Jesus aus der ersten Geschichte quasi eine Schlussfolgerung für unsere Art und Weise, wie wir miteinander hier in dieser Welt für ihn leben, für unsere Dienstauffassung, für die Arbeitsmoral. Und dann nimmt in diesem Beispiel mal eine andere Variante und sagt, stellen wir uns vor, ein Verwalter. Erinnert euch eben an die Skala, ne? Der ist ein bisschen weiter oben angesiedelt. Ein Verwalter, der ist also für die Belegschaft zuständig. Der hat ein bisschen Verantwortung. Und dieser Verwalter hat auch diesen Chef. Wenn du so einen Chef hast und selber Verantwortung trägst, vielleicht als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin hier in dieser Gemeinde oder sonst wo, von solchen Verantwortungsträgern darf man durchaus erwarten, dass sie sich an ihrem tollen Chef ein Beispiel nehmen. Ja, das ist eigentlich logisch. Damals hieß das, die Arbeiter, die Sklaven, fair, pünktlich zu entlohnen, Schichten einzuteilen, zu gucken, dass alle genug haben und auch tägliche Nahrungsrationen zu verteilen. Also der war gleichzeitig auch der Caterer in der Großsippe. Und dahinter steckt natürlich auch Persönlichkeit. Ja, da musst du auch ein Stück Mitgefühl haben. Du musst da ein bisschen nachempfinden können, wie es den Leuten geht, die dir Tag für Tag schuften, die auf den Knien rumrutschen, die Böden schrubben. Du darfst dich von den Nöten der anderen nicht völlig unberührt zeigen. Das macht keinen guten Vorarbeiter aus. Und wenn der Chef kommt, so Jesus, dann wird ihn diese Haltung, dieses Empathische, dieses Mitfühlende, dieses Verantwortungsbewusst, das wird ihm sehr gefallen. Er findet das richtig cool und er sagt, wow, er wird diesen Verwalter loben, sagt er. Er wird ihn selig preisen, glückselig. Und er wird ihn sogar befördern, steht da. Ja, er wird ihn über seinen gesamten Besitz setzen, so wie der Josef in Ägypten damals, der war ja auch quasi Generalbevollmächtigter des Potiphar. Also halten wir erstmal fest, unser Herr, der ist super, der ist gütig, der ist freundlich, der ist barmherzig, der ist gerecht, gnädig und was nicht alles. Wir können, machen wir uns das nochmal klar, wir können ungestraft Fehler machen. Wir dürfen scheitern als Christen. Und wir bekommen immer wieder, Tag für Tag, eine neue Chance. Der jagt uns nicht vom Hof, dieser Chef. Was für ein genialer Chef. Wir profitieren von seiner Großzügigkeit, von seiner Dienstbereitschaft, dass er uns wirklich alles, alles gibt. Obendrein stellt er uns in Aussicht, uns zu beschenken, uns zu segnen. Der traut uns was zu, der traut uns sogar immer mehr zu. Ja, wer was gut gemacht hat, der kriegt mehr Verantwortung, mehr Gestaltungsfreiraum, der betraut ja mit größeren Möglichkeiten. Da ist keine Drohung, kein Druck, kein du musst sonst, ist nicht. Sondern eine ganz herzliche Einladung, dem Vorbild, das der Chef vorlebt, Tag für Tag zu folgen. Als Nachfolger, Nachfolgerin von Jesus. Ich weiß nicht, wie du deinen Dienst, deinen Glauben, dein Sein als Christ vor diesem Chef empfindest. Wie ist diese Herrschaft? Wie erlebst du das? Als Last? Oder als Lust? Oder irgendwo dazwischen? Ist diese Freude, die hier ständig aufgerufen wird zu Weihnachten, Advent und ja, wir müssen uns ja freuen und freut euch alle Zeit, ist das für dich eher so ein, dass du denkst, oh, komm ey, hör auf. Wo ist das? Ich erlebe das nicht. Erlebst du mehr Frust statt Freude? Empfindest du deine Aufgaben, deinen Platz, wo Gott dich hingestellt hat, ob als Single oder als Ehemensch, ob in der Gemeinde aktiv oder eher passiv, ob berufstätig oder nicht, empfindest du deinen Platz, deine Berufung als angemessen, passend oder überfordert dich das? Oder hast du den Eindruck, du wirst überhaupt nicht gesehen? Macht dir dein Dienst für Jesus regelrecht Spaß? Oder quälst du dich an die Arbeit? Montagmorgenstimmung. Paulus erinnert uns daran und sagt, ihr könnt euch sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Und zwar das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus dem Herrn. Unser Einsatz, auch hier als Christen und als Gemeinde hier an diesem Ort, wird nicht nur von diesem Vorbild dieses Chefs motiviert, es lohnt sich auch noch so richtig, monetär möchte man fast sagen. Ja. Wenn dieser Herr kommt, heißt es hier, beteiligt er uns an seinem Reich, an seinem Erbe, an seiner gesamten Herrschaft. Wir sind echt privilegiert, wir sind beschenkte Leute. Und im Kontrast zu diesem positiven Beispiel beschreibt Jesus auch einen Menschen, der die Güte seines Chefs missbraucht und sich benimmt wie die Axt im Wald. Die Rückkehr seines Herrn verdrängt er oder er leugnet sie komplett. So nachdem, das kann ja auch dauern bis St. Nimmerlein, ja, der ist schon 2000 Jahre weg, der kommt doch sowieso nicht. Und wenn er jemals überhaupt kommt, also da bin ich schon lange nicht mehr da oder wie auch immer, und dieser Mensch schwingt sich selber zum Chef auf. Der macht jetzt einen auf den Dicken. Und er beginnt, die anderen von oben herab zu behandeln. Und sie unter Druck zu setzen und von ihnen Dinge zu fordern und ihnen zu drohen. Und er geht mit ihnen unfair um. Er wird herrschsüchtig, gewalttätig, redet hinter dem Rücken der anderen böse über die anderen. Und er vergreift sich am Eigentum seines Herrn, so wird es hier geschildert. Feiert wilde Partys, haut das auf den Kopf, was ihm als Budget anvertraut wurde, vernachlässigt seine Aufgaben, hat nur noch privates Vergnügen im Kopf, ja, schert sich überhaupt nicht mehr um das, was seinem Herrn wichtig ist. Ja, sagt Jesus, wie stellt ihr euch das vor? Was wird wohl passieren, wenn der Chef zurückkommt? Was würdet ihr denn machen? Was ist die folgerichtige Konsequenz? Der Chef wird diesen Menschen bei seiner Rückkehr zur Verantwortung ziehen und wird ihm sagen, hey Junge, was war das denn? Was war das denn? Und zwar, weil dieser Mensch die Leute des Chefs, seine Untergebenen, die Tagelöhner und die Lohnarbeiter und die Sklaven, weil er behandelt hat wie den letzten Dreck. Und da wird der Herr ziemlich böse. Das kann er nämlich gar nicht ab. Wenn man seine Leute, die er liebt, für die er sich hingegeben und geopfert hat, wenn man die behandelt wie den letzten Dreck, dieser Mensch verliert seinen Job, seine Vertrauensstellung und in der damaligen Kultur sogar sein Leben. Brutal. Aber es wird etwas erkennbar, wie ernst der Herr diese Sache nimmt. Ihm sind seine Leute, du und ich, wir sind ihm so wichtig, dass er es sehr streng ahndet, wenn jemand so fahrlässig, so missbräuchlich mit denen umgibt, die der Chef liebt. Und ehrlich gesagt finde ich das sogar sehr charmant und dankenswert. Angenommen, du bist ein Tagelöhner im Betrieb dieses Chefs und du leidest unter dem Verwalter, der hier geschilderte. Du sagst, das kann doch wohl nicht so wahr sein. In diesem Betrieb, wo eigentlich Liebe, Freundlichkeit, Güte und Treue herrschen sollen, werde ich hier so behandelt? Ich finde es tröstlich zu wissen, dass der Herr im Himmel das weder mit sich noch mit dir machen lässt, sondern die Schuldigen zur Rechenschaft zieht. Jesus ist dieser Chef zum Verlieben. Er wird Mensch, er begibt sich zu uns auf Augenhöhe. Obwohl selber Gott, macht er sich klein und wird ein Kind in diesem Stall. Er zog sich die Drecksklamotten an, er wäscht seinen Leuten die Füße. Er lässt sie schlagen, er trägt die Verantwortung für den gesamten Mist, den wir gebaut haben und den wir noch bauen werden bis zu unserem Ableben. Und er starb an unserer Stelle, damit wir leben können, damit es uns gut geht, damit wir feiern können. So einen Chef gibt es nur einmal in dieser Welt. Er sagt mal, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Wir dürfen Freunde des Chefs sein. Hey, du bist ein Freund des Chefs. Der hat dich in seinem Freundebuch oder was auch immer, wie man das digital heute nennt, ich bin zu alt dafür. Der vergibt uns, der rettet uns, der macht uns frei von Schuld und Versagen. Der hört uns zu, der hilft uns, der gibt uns Tag für Tag Kraft zum Leben. Der befähigt, der beauftragt, der beruft, der sendet uns in diese Welt als seine Nachfolger, als seine Diener, als seine Boten, als Sklaven Christi. Und wir haben sein Versprechen, ich komme zurück, hat er gesagt. Steht. Wann, weiß keiner. Ja. Aber er kommt. Todsicher. Und wie wird er uns dann antreffen? In großer, sehnlicher, fröhlicher Erwartung, weil wir wissen, was uns da erwartet. In gespannter Vorfreude, weil es sich lohnt, auf ihn zu warten, weil er dann alles mit uns teilt, was ihm gehört. Alles, stellst du dir vor? Und welche Arbeitsatmosphäre schlägt ihm entgegen? Mal angenommen, der kommt nachher, in 20 Minuten. Was für eine Arbeitsatmosphäre wird er hier in Lützelinden bei uns antreffen? Liebevolle Freundlichkeit, Herzlichkeit oder sehr viel Missmut, Ärger. Wird ihn Mitgefühl erwarten, dass wir einander verstehen, einander vergeben, einander guttun, freundlich übereinander und miteinander reden oder viel distanzierte, emotionale Kälte. Jeder so für sich, ganz alleine. Wird er Dienstbereitschaft vorfinden? Oder Herrschaftsallüren, Rechthaberei, Durchsetzungswillen. Jeder meint, es müsse so laufen, wie er das für richtig hält. In Offenbarung 3, Vers 20 sagt dieser auferstandene Herr, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, und die Tür auf, wird er die Tür auftun und ich werde zu ihm hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Also bereit sein. Das bedeutet Jesus in diesem Sinne zuversichtlich, fröhlich, gespannt zu erwarten, weil wir wissen, es wird richtig gut. Jederzeit mit seiner Rückkehr zu rechnen und alles in seinem Sinne vorzubereiten, also so zu leben, wie es ihm entspricht. Unsere Mitmenschen so zu behandeln, so wie wir von ihm behandelt werden. Ja, denkt an dieses Gleichnis von diesem Schalksknecht, wenn ihr das kennt. Und wach zu bleiben, also nicht aufzuhören, damit zu rechnen, dass er jederzeit kommen kann. So wie ich nicht weiß, ob nachher ein Einbrecher bei uns zu Hause war. Jederzeit. Ich hoffe, dein Gott ist kein Chef zum Fürchten, sondern ich weiß und ich hoffe, du folgst Jesus, dem Chef zum Verlieben. Herr, ich danke dir für deine Großartigkeit. Du hast es eigentlich an nichts fehlen lassen, um uns das vor Augen zu malen. Und ich wünsche mir, dass das bei uns tiefer sackt als nur in den Kopf. Dass das in unserem Herzen ankommt, in unserem Gefühl, in unseren Fingerspitzen. Und dass wir uns von diesem Druck losmachen. Wir müssen irgendwas tun und beweisen und dir es irgendwie recht machen. Du liebst uns doch so, wie wir sind. Du weißt, dass wir nicht perfekt sind, nicht vollkommen, dass wir öfter mal Dummheiten machen, scheitern, Chaos stiften. Und dafür bist du ja gestorben. Das hast du doch alles mit eingepreist. Danke, dass du uns einlädst an deinen Tisch, dass du uns den Tisch deckst, dass du uns bedienen wirst. Das Einzige, was dich wirklich auf die Palme bringt, ist, wenn wir das völlig ignorieren und so leben wie die Axt im Wald. Dafür behüte und bewahre uns bitte. Und hilf, dass wir uns von deinem Beispiel inspirieren, anstecken und ermutigen lassen und wissen, wenn du kommst, das ist der Kracher. Dann werden die Augen übergehen. Danke, Herr Jesus, für diese Aussichten. Amen.